Willkommen zu unserer Analyse des Römischen Reiches. Das Thema ist, ein echter Gigant. Man weiß ja kaum, wo man da anfangen soll.
Absolut.
Aber deine Quellen, eine wirklich gute, kompakte Zusammenfassung und ein sehr, sehr detaillierter Wikipedia-Artikel, die geben uns eine fantastische Startrampe.
Ja, das stimmt. Und unsere Mission ist ja eigentlich klar. Die ergibt sich direkt aus den Unterlagen. Wir wollen verstehen, wie aus einem kleinen Dorf am Tiber ein Imperium werden konnte.
Genau.
Eines, das die Welt über Jahrhunderte dominiert hat. Wie haben die das organisiert? Und, was ich am spannendsten finde, was davon spüren wir heute noch? In unserem Alltag, in unserem Denken?
Exakt. Deshalb hangeln wir uns auch nicht sklavisch an einer Zeitachse entlang, sondern packen das thematisch an.
Finde ich gut.
Das System dahinter. Danach tauchen wir ins Alltagsleben ein und fragen uns am Ende, warum dieser Koloss im Westen dann doch ins Wanken geriet und ja, schließlich fiel.
Perfekter Plan.
Okay, fangen wir mal ganz vorne an. In meinem Kopf ist immer dieses Bild Romulus und Remus, die Wölfin.
Der Gründungsmythos.
Genau, die mythische Gründung 753 vor Christus. Aber deine Quellen deuten ja an, dass die Realität wie so oft etwas, naja, weniger glamourös war.
Deutlich weniger. Wobei man da sofort eine Warnung vorausschicken muss. Die Quellenlage für diese ganz frühe Zeit ist eine Katastrophe.
Okay.
Vieles, was wir wissen, wurde erst Jahrhunderte später aufgeschrieben. Das ist schon Halblegende. Die Archäologie, die zeigt uns aber, da gab es schon im 10. Jahrhundert vor Christus Siedlungen.
Ah.
Aber was wir festhalten können, sind diese drei großen Phasen. Eine frühe, neblige Königszeit. Dann die berühmte Republik ab etwa 509 vor Christus.
Mhm.
Und schließlich das Kaisertum ab 27 vor Christus.
Und die Republik war ja die entscheidende Phase, oder? Deine Quellen betonen immer wieder diese schrittweise Eroberung Italiens.
Ja.
Aber das macht einen ja noch nicht zur Weltmacht.
Hm?
Was war der Funke, der das Feuer dann wirklich entzündet hat?
Das ist die entscheidende Frage. Der Aufstieg in Italien, der war langsam und strategisch brillant. Rom hat die besiegten Völker oft nicht einfach unterworfen.
Sondern?
Sie haben sie in ein ausgeklügeltes Bündnissystem eingebunden. Sie wurden quasi zu Partnern, die Truppen stellen mussten.
Ah, okay. Clever.
Das schuf eine riesige, loyale Machtbasis. Aber der Moment, in dem Rom die Weltbühne betrat.
Ja.
Das waren die Punischen Kriege gegen den großen Rivalen auf der anderen Seite des Mittelmeers, Karthago.
Hannibal. Die Elefanten über die Alpen. Die Geschichte kennt jeder.
Genau die. Und obwohl Hannibal Rom an den Rand der Niederlage gebracht hat, hat Rom am Ende gewonnen.
Und dann?
Und nach diesem Sieg im Zweiten Punischen Krieg gab es im westlichen Mittelmeer einfach keine Macht mehr, die ihn auch nur annähernd das Wasser reichen konnte.
Keine Konkurrenz mehr.
Null. Karthago war erledigt. Und was dann passiert, ist atemberaubend. Rom dreht sich nach Osten um, in die reiche, alte Welt der Nachfolgereiche von Alexander dem Großen.
Also Griechenland, die ganze Ecke.
Genau, Makedonien, Griechenland, Syrien. Innerhalb weniger Generationen wurden die alle entweder zu Provinzen oder zu Vasallenstaaten. Und plötzlich nennen die Römer das Mittelmeer Mare Nostrum.
Unser Meer.
Genau. Und das ist dann kein regionaler Aufstieg mehr. Das ist die Geburt eines Imperiums.
Ein solches Reich zu erobern ist eine Sache. Aber es dann zu verwalten, also ohne E-Mails, ohne Telefon, über Tausende von Kilometern, das erscheint mir fast noch beeindruckender.
Ja, und was wirklich verblüffend ist, wenn man deine Quellen liest, das Römische Reich funktionierte nicht wie ein moderner Staat mit einer riesigen Bürokratie in der Hauptstadt.
Sondern?
Wie? Ihr genialer Trick war eine Art Outsourcing. In gigantischem Maßstab.
Outsourcing?
Ja. Rom hat im Grunde gesagt, liebe Städte, ihr verwaltet euch selbst, ihr sorgt für Recht und Ordnung, ihr treibt die Steuern ein.
Mhm. Und solange die Kasse stimmt, lassen wir euch in Ruhe.
Exakt. Solange die Kohle nach Rom fließt und es keinen Aufstand gibt, habt ihr eure Ruhe.
Riskant, wenn man den lokalen Eliten so viel Autonomie gibt, werden die dann nicht irgendwann zu mächtig?
Das Risiko bestand immer, absolut. Es gab auch immer wieder Aufstände. Aber der Nutzen hat bei weitem überwogen. Es erlaubte Rom, ein Weltreich mit einer absurd kleinen Zentralverwaltung zu regieren.
Und was hielt das dann alles zusammen?
Ein Mix. Einerseits knallharte militärische Präsenz, wenn es nötig war. Andererseits das Angebot von Stabilität und Wohlstand. Und natürlich die zweite große Säule des Erfolgs, die Infrastruktur.
Die berühmten Römerstraßen.
Die waren die Adern des Imperiums. Aber denk weiter. Aquädukte.
Stimmt.
Die haben Millionen Städte wie Rom mit frischem Wasser versorgt. Ohne das gäbe es keine Thermen, keine funktionierende Großstadt.
Logisch.
Oder die Häfen. Ostia Antica bei Rom. Das war nicht nur ein Hafen, das war das Amazon-Logistikzentrum der Antike.
Guter Vergleich.
Von da wurde das Reich versorgt. Getreide aus Ägypten, Öl aus Spanien, Wein aus Gallien, sogar Luxusgüter, Seide aus China.
Wahnsinn. Und die Legionen, die an den Grenzen stationiert waren, die haben doch sicher auch mehr gemacht, als nur Wache zu schieben.
Oh ja, die Armee war nicht nur eine Kriegsmaschine, die war auch der größte Bautrupp des Imperiums.
Die haben also auch Straßen gebaut.
Straßen, Brücken, Kastelle. Und die Armee war ein riesiger Integrationsmotor. Ein Germane oder ein Syrer konnte eintreten und nach 25 Jahren als römischer Bürger in Rente gehen.
Das schafft natürlich Loyalität.
Absolut. Und das bringt uns zum Limes in Germanien. Der wird ja in deinen Quellen so schön beschrieben.
Moment mal, das stellt doch meine ganze Vorstellung vom Limes auf den Kopf. Ich dachte immer, das wäre wie die Berliner Mauer der Antike.
Ja, das Bild haben viele.
Ein unüberwindbarer Wall, um die Barbaren draußen zu halten. Aber du sagst, es war eher so eine Art belebter Grenzübergang mit Zoll und Handel.
Genau das war's. Natürlich war es eine militärische Sicherung, aber keine hermetische Abriegelung. Es war eine kontrollierte Kontaktzone.
Kaum vorstellbar heute. Bei Grenze denkt man sofort an eine harte, trennende Linie.
Richtig. Aber für die Römer war es ein Ort der Kontrolle. Ja, aber auch des profitablen Austauschs. Da sieht man ja sogar in unserer Sprache.
Ach ja.
Deine Quellen nennen das Beispiel Fenster vom lateinischen Fenestra. Oder denk an Wörter wie Mauer von Murus, Ziegel von Tegula oder Wein von Vinum. Das sind alles kulturelle Importe, die über diese angeblich so undurchdringliche Grenze zu uns gekommen sind.
Diese unglaubliche Infrastruktur, die diente ja nicht nur der Armee. Sie ermöglichte ja das Leben von Millionen Menschen. Was mich zur Frage bringt, wer waren diese Menschen eigentlich?
Sie war vor allem eines, extrem hierarchisch. Ganz oben die Senatoren und Ritter, die Patrizier.
Die Oberschicht.
Genau. Die große Masse waren die Plebejer, das einfache Volk. Zwischen denen gab es aber über Jahrhunderte heftige Konflikte, die Ständekämpfe.
Okay.
An deren Ende die Plebejer aber weitgehende politische Rechte bekamen. Und darunter gab es noch die Freigelassenen und ganz unten die Sklaven.
Die als sprechende Werkzeuge galten, wie es in den Quellen heißt.
Genau, als Instrumentumvokale. Sie konnten aber freigelassen werden.
Und was hat dieses komplexe Gebilde zusammengehalten?
Ein ganz entscheidender Faktor war das Klientelsystem. Fast jeder Römer war in ein Netz aus Abhängigkeiten eingebunden. Ein mächtiger Patron hat seine Klienten geschützt, ihnen geholfen.
Und im Gegenzug haben die Klienten ihn unterstützt.
Politisch und gesellschaftlich. Das war der soziale Klebstoff, der alles durchdrang.
Und in den Städten selbst? Man stolpert ja immer über diesen Satz von Brot und Spielen. War das wirklich so zentral?
Es war absolut existenziell. Besonders in Rom. Man muss sich das vorstellen. Hunderttausende arme Menschen auf engstem Raum. Das ist ein soziales Pulverfass.
Mhm.
Die Kaiser wussten, um die ruhig zu halten, braucht es zwei Dinge. Erstens, eine sichere Grundversorgung mit Getreide. Oft kostenlos. Das war das Brot.
Und die Spiele?
Waren die Ablenkung. Wagenrennen im Circus Maximus, Gladiatorenkämpfe im Kolosseum. Das war keine nette Geste. Das war ein knallhartes Instrument der Machtpolitik.
Man wurde also nicht nur als Römer geboren, man konnte es auch werden. Wie ist das in den Provinzen passiert? Wie wurde aus einem Gallier ein Römer?
Der Prozess heißt Omanisierung. Das war aber keine erzwungene Assimilation, sondern eher ein attraktives Angebot.
Ein Angebot?
Ja. Wer die römische Lebensweise, die Sprache, also Latein, und das Recht übernommen hat, der hatte einfach bessere Karrierechancen, mehr Prestige.
Verstehe.
Es war ein schleichender, aber unglaublich wirkungsvoller Prozess. Und dann kam der Paukenschlag, der in deinen Quellen zu Recht hervorgehoben wird. Die Constitutio Antoniniana im Jahr 212.
Was genau ist da passiert?
Kaiser Caracalla hat über Nacht fast allen freien Bewohnern des riesigen Reiches das volle römische Bürgerrecht verliehen.
Allen?
Fast allen. Man muss sich das mal vorstellen. Von Britannien bis Syrien, von der Donau bis zur Sahara waren Millionen Menschen plötzlich rechtlich gleichgestellte Römer.
Wahnsinn.
Das war ein Integrationsakt von unvorstellbarem Ausmaß. Die Idee, Römer zu sein, wurde von einer ethnischen zu einer kulturellen und rechtlichen Identität.
Und die Sprache, das Lateinische, ist ja nicht tot.
Überhaupt nicht. Sie lebt bis heute in den romanischen Sprachen weiter. Französisch, Spanisch, Italienisch, Rumänisch.
Diese lange Phase des Friedens, die Pax Romana, wirkt aus der Ferne ja wie ein goldenes Zeitalter. Aber deine Quellen machen klar, dass schon im 2. Jahrhundert, selbst unter Marc Aurel, die ersten Risse sichtbar wurden.
Ja, die glorreiche Zeit war vorbei. Unter Marc Aurel, dem Philosophenkaiser, musste das Reich schon an mehreren Fronten schwere Kriege führen. Und dann kam die sogenannte Antoninische Pest.
Eine Seuche.
Eine verheerende Seuche, wahrscheinlich die Pocken. Die hat Teile des Reiches entvölkert und die Wirtschaft schwer getroffen. Das war der Vorbote für das, was im 3. Jahrhundert kommen sollte.
Die totale Reichskrise.
Genau, ein perfekter Sturm. Von außen erhöhte sich der Druck an den Grenzen massiv. An Rhein und Donau bildeten sich größere germanische Stammesverbände.
Die Alamannen und Goten.
Richtig. Und im Osten passierte eine Katastrophe für Rom. Das alte Partherreich wurde durch ein neues, viel aggressiveres Sassaninenreich in Persien ersetzt.
Und die waren gefährlicher.
Viel gefährlicher. Deren König Schapo I. hat das Undenkbare geschafft. Er nahm im Jahr 260 den römischen Kaiser Valerian gefangen.
Wow.
Stell dir die Demütigung vor. Der Herrscher der Welt in den Händen des Feindes.
Und während an den Grenzen die Welt in Flammen stand, herrschte im Inneren ja das totale Chaos mit den Soldatenkaisern.
Pures Chaos. Die Legitimität eines Kaisers hing nur noch von seiner Armee ab. Legionen rufen ihre Kommandeure zu Kaisern aus, die dann nach Rom marschiert sind.
Genau, den amtierenden Herrscher ermordet haben und nach ein paar Monaten oft selbst das gleiche Schicksal erlitten. In rund 50 Jahren gab es über 20 anerkannte Kaiser.
Wahnsinn. Wie kommt man aus so einer Todesspirale wieder raus?
Mit einem radikalen Schnitt. Den machte Ende des 3. Jahrhunderts Kaiser Diokletian. Er erkannte, das Reich ist zu groß, um es allein zu regieren.
Okay.
Seine Lösung war die Tetrarchie. Er teilte die Macht auf 4 Kaiser auf, quasi ein CEO-Board für das Imperium.
Um schneller reagieren zu können? Exakt. Gleichzeitig hat er die Verwaltung und das Steuersystem von Grund auf reformiert. Das war der Beginn eines straff organisierten spätantiken Staates.
Auf Diokletian folgte dann Konstantin der Große. Der hat die Tetrarchie wieder abgeschafft.
Und die Alleinherrschaft übernommen. Ja.
Er ist ja vor allem für seine Hinwendung zum Christentum und die Gründung von Konstantinopel bekannt. Und nach Kaiser Theodosius kam es dann 395 zur endgültigen Teilung des Reiches.
Ja, eine pragmatische Entscheidung, aber eine mit weitreichenden Folgen. Er teilte das Reich zwischen seinen Söhnen auf. In ein Westreich mit Hauptstadt Ravenna und ein Ostreich mit Konstantinopel.
Und von da an drifteten sie auseinander.
Total. Ihre Schicksale hätten unterschiedlicher nicht sein können.
Das Westreich ging im 5. Jahrhundert unter mit der Absetzung des letzten Kaisers 476. Aber Ostrom überlebte. Warum ist der Westen zerfallen und der Osten nicht?
Deine Quellen deuten die Hauptgründe an. Ostrom war schon immer der wirtschaftlich stärkere, dichter besiedelte Teil des Reiches.
Okay.
Es hatte strategisch günstigere Grenzen, die leichter zu verteidigen waren. Im Westen hingegen brachen die Einnahmen weg, als die reichste Provinz, Nordafrika,
die Kornkammer Roms,
genau, an die Vandalen verloren ging. Gleichzeitig geriet die politische Macht in die Hände mächtiger Heerführer, die oft selbst germanischer Herkunft waren. Der Kaiser war am Ende nur noch ihre Marionette.
Und in Konstantinopel lief das anders?
Ja. Dem Kaiserhof dort gelang es, die Kontrolle über das Militär und die Verwaltung zu behalten. Sie hatten das Geld, um ihre Feinde gegeneinander auszuspielen oder sie einfach zu bezahlen.
Ah.
So konnte das Oströmische Reich, das wir später als Byzantinisches Reich kennen, noch fast 1000 weitere Jahre existieren.
Wow. Wenn wir das jetzt alles zusammennehmen, von den Anfängen bis zum Auseinanderbrechen im Westen, was ist die Quintessenz? Was bleibt von diesem Imperium?
Es ist ein Erbe, das so tief in unserer westlichen DNA verankert ist, dass wir es oft gar nicht mehr bemerken. Das römische Recht bildet die Grundlage vieler unserer Gesetzbücher. Latein war jahrhundertelang die Sprache der Gebildeten, der Kirche, der Wissenschaft. Und die Idee eines universalen Reiches, die Idee eines Imperium Romanum, die hat das politische Denken in Europa bis ins 20. Jahrhundert geprägt.
Inwiefern?
Denk an Karl den Großen, der sich in Rom zum Kaiser krönen ließ. Denk an das Heilige Römische Reich Deutscher Nation. Oder denk einfach an die Titel.
Kaiser und Zar.
Genau. Das deutsche Wort Kaiser, das russische Zar, beide leiten sich direkt von einem römischen Familiennamen ab. Cäsar.
Faszinierend.
Die Faszination und der Anspruch, das Erbe Roms anzutreten, die ziehen sich durch die ganze europäische Geschichte.
Und als letzten Gedanken für dich, den du aus dieser intensiven Analyse mitnehmen kannst. Deine Quellen haben uns gezeigt, dass der Limes nicht nur eine Mauer war. Er war eine Kontaktzone, ein Ort des Austauschs.
Mhm.
Heute denken wir bei Grenzen sofort an Trennung, an Zäune. Vielleicht liegt in diesem römischen Verständnis einer Grenze, die gleichzeitig Verteidigungslinie und Ort der Begegnung war, ja eine Lektion für uns. Was wäre, wenn wir unsere modernen Grenzen weniger als starre Linien und mehr als Zonen des kontrollierten, aber profitablen Austauschs begreifen würden?